Es ist Montag. Frohe Pfingsten wünschen wir euch. Hier ist Kicker Daily. Zurück aus einem nicht langen Wochenende sind für euch Caroline Labis und Florian Dietrich. Und wir haben viele, viele, viele Themen im Gepäck. Moin, Caro.
Ja, hallo, Flo.
Unten im Keller war eine ganze Menge los. Köln verliert mit 1:4 in Heidenheim und steigt direkt ab. Union und Bochum kloppen sich im Fernduell um den direkten Klassenerhalt. Und the normal one, Jürgen Klopp, feiert seinen Abschied in Liverpool. Caro, mal eben zu Berlin. Wie kann das eigentlich sein, dass du 2 Elfmeter vergeigst und dich dann trotzdem noch rettest? Darf doch nicht wahr sein, oder?
Ja, es ist unfassbar, was Union dafür für ein Glück, glaube ich, am Ende noch hatte. Das spiegelt so ein bisschen das Chaos dieser ganzen Saison wieder. Ganz am Ende war der Fußballgott dann Union doch nochmal wieder gnädig. Das fehlte ja in dieser Saison so ein bisschen. Aber dieses Spiel, das passte einfach, ne? Am Ende ist es einfach so, glaube ich, wie die Fußballer ja gerne sagen, wer letztlich überm Strich steht, hat's verdient, egal wie es zustande gekommen ist. Aber man hat's gesehen beim Abpfiff, also als da die Dämme dann gebrochen sind und die Spieler da wirklich geweint haben und auf dem Rasen lagen, was das, glaube ich, auch für ein Druck war in dieser Saison und in dieser Situation, vor allem eben auch in dieser Saison als Champions League-Teilnehmer dann doch da bis zum Ende so zittern zu müssen.
Du sagst es, da ist eine Menge Druck abgefallen von den Schultern in Berlin. Und über die Saison von Union, da könnten wir jetzt noch eine ziemlich lange Zeit sprechen. Es gibt sehr viel Gesprächsstoff, das können wir heute alles gar nicht unterbringen. Und wenn ihr jetzt mehr über Union wissen wollt, dann hört in die Daily-Ausgabe vom 6. Mai rein. Da haben wir gemeinsam mit Thorsten Matuschka das Bielitzer aussitziert. Jetzt aber zurück zum heutigen Daily. Wir sprechen jetzt über den FC. Die Kölner sind zum 7. Mal abgestiegen und uns zugeschaltet ist Köln-Reporter Jim Decker. Moin Jim, grüße dich.
Hallo zusammen.
Hallo. Ja, aus eigener Kraft ging es am Samstag ja eh nicht mehr für Köln. Also Köln musste bei einem eigenen Sieg auf eine Unioner Niederlage hoffen. Trotzdem war die Entscheidung dann irgendwie doch recht schnell gefallen, weil Köln eben 0:3 nach einer guten halben Stunde hinten lag. Wie war denn die Stimmung da?
Ja, also die Köln-Fans, die mussten ja schon einiges mitmachen in den vergangenen Wochen. Die jetzt nach Heidenheim mitgefahren waren, die waren dann doch im Laufe dieses Spiels auch ziemlich konsterniert. Da hat man schon gemerkt, dass die langsam dann doch vielleicht die Schnauze voll haben. Von diesem ganzen Saisonende haben das dann auch so deutlich mal kundgetan. Und nach dem Schlusspfiff wollten die Spieler dann auch kurz in die Kurve zu denen, die mitgereist sind. Wurden dann weggeschickt und ausgebuht, ausgepfiffen. Also die Stimmung war schlecht. Allerdings muss man sagen, nicht so schlecht, wie sie in Köln oft schon gewesen ist. Denn Köln hat ja eigentlich eine sehr ruhmlose Tradition dabei in so Saisonenden dann schwarze Wände aufzustellen und große Randale zu veranstalten. Das ist jetzt alles ausgeblieben. Auch am nächsten Tag am Geisbockheim gab es zwar ein paar Fans, die sich da versammelt haben, aber bis auf so ein paar ganz, ganz harmlose kleinere Pöbeleien ist da eigentlich nichts passiert.
Eigentlich hatte man ja gedacht, dass nach diesem Last-Minute-Sieg letzte Woche gegen Union die Kölner Hoffnungen wieder riesengroß wären. Dann gab es aber 2 relativ frühe Gegentore, zur Halbzeit stand es 3:0 und das Ding war durch. Ich würde einem Profispieler jetzt nie vorwerfen, nicht genug zu wollen oder eine Mentalitätsfrage zu stellen oder sowas. Aber wie kann das sein, dass die Mannschaft so früh im Spiel einbricht?
Ja, die Mannschaft hat die ganze Saison über schon einen riesen Angstproblem, kann man glaube ich sagen. Also Timo Schulz, der Trainer, hat auch hinterher ganz klar die Einstellung angesprochen und gesagt, die hat hier nicht gestimmt. Das war aber nicht das erste Mal. Also die komplette Spielzeit über, man denke an das 0:2 gegen Darmstadt oder das Unentschieden gegen Mainz, die haben permanent schon das Problem gehabt, dass sie im entscheidenden Moment überhaupt nichts abgeliefert haben. Und das war jetzt nicht erst in diesem Saisonende so. Woran das liegt, schwer zu sagen. Klar ist, die Umstände in Köln sind an allen Ecken super kompliziert. Es brennt. Da weiß eigentlich jeder, dass das ein sehr schnell, sehr tief sinkendes Schiff sein könnte, auf dem die da alle sitzen. Fakt ist, Schulz, der Trainer, hat es einfach die ganze Saison über nicht geschafft, die ganze Zeitraum, in dem er in Köln ist, seit Jahresbeginn, diese Mannschaft auf so eine Art einzustellen, dass die nachhaltig mal was machen. Und letztendlich haben die 3 Spiele gewonnen unter seiner Regie, davon 2-mal in der Nachspielzeit einen Rückstand gedreht, wo man sagen muss, das war absolut glücklich und die meisten Spiele halt einfach vergeigt.
Ja, du hast es eben schon so leicht angerissen, was in dieser Saison alles schief gelaufen ist. Geh doch da vielleicht mal ein bisschen tiefer noch rein, weswegen es jetzt eben zum 7. Mal runtergeht in die 2. Liga.
Ja, also die Kölner haben es geschafft, eine wahnsinnige Mischung von innersportlichen und außersportlichen Fehlern aneinander zu reihen. Also da war natürlich der größte Fehler, den Sportgeschäftsführer Christian Keller begangen hat, im vergangenen Sommer einen Kader zusammenzustellen, von dem er glaubte, dass der die Klasse halten kann, hat dann aber entscheidende Positionen im Kader eben zu schlecht besetzt. Also zum Beispiel im Sturm, auf Davy Selke gesetzt, der permanent verletzt ist. Gleiches gilt für Luca Waldschmidt, für Marc Uth. Also da haben sie drei Leute irgendwie als Hoffnungsträger gehabt, von denen letztendlich keiner mal so permanent gespielt hat. Dann haben sie einfach im Kreativspiel in der Reihe dahinter Formschwächen gehabt und Spieler, denen man ja vielleicht unteres Bundesliganiveau zuschreiben kann oder gutes Zweitliganiveau. Aber wenn du mit denen in der Krise steckst, dann reicht das eben nicht. Ja, und dann haben sie es natürlich geschafft, permanent auch darüber hinaus dann Brandherde zu haben. Diese Transfersperre, die sie auferlegt bekommen haben, nachdem der Internationale Fußballverband FIFA der Meinung war, dass der SFC Köln den jungen Stürmer Jakub Potocznik zum Vertragsbruch angestiftet hat, das hat dann eben verhindert, dass sie im Winter nochmal nachlegen konnten am Kader, der eben nicht so gut zusammengestellt war und ist jetzt auch eben im Sommer nicht können. Und dann die Trainerwahl, sicherlich muss man im Nachhinein sagen, dass die einfach ja ein Griff daneben war. Timo Schulz ist ein super sympathischer Kerl und dem ist auch zu glauben, dass der alles gibt. Aber diese Mannschaft irgendwie zu emotionalisieren, das hat er eben nicht geschafft. Und ich glaube, das wäre der einzige Weg gewesen, zu sagen, okay, wir zünden die so an, dass die nochmal komplett über sich hinausgehen. Hat er nicht geschafft und dann ist es eben letztendlich vom rein sportlichen eine Mannschaft, die völlig verdient in die zweite Liga absteigt.
Du hast eben diese Transfersperre schon angesprochen. Bis Januar darf Köln keine Transfers tätigen, also dann jetzt auch im Sommer eben nicht, um sich für diese Zweitligasaison personell ja zu stärken oder anders neu aufzustellen. Wie geht's jetzt also personell weiter für die kommende Saison?
Das wird jetzt eine Riesenmachtprobe zwischen Keller, der natürlich versucht, so viele Spieler wie möglich zu halten, und den Spielern, wovon so viele wie möglich versuchen, es weiterzusuchen. Also wir wissen, dass es einige gibt, die Ausstiegsklauseln haben, etwa Abwehrchef Jeff Chabot, Mittelfeldspieler Erik Martell zum Beispiel, der Torhüter Marvin Schwäbe. Das werden Spieler sein, die auch einfach einen anderen Anspruch haben als die zweite Liga und möglicherweise das Weite suchen. Davy Selke zum Beispiel hat gar keinen Vertrag für die zweite Liga. Marc Uth hat immerhin gerade verlängert. Also da ist jetzt einfach die Sache, wie sehr schafft Keller das, möglichst viele Leute zusammenzuhalten und bei möglichst wenigen ja, die irgendwie gehen zu lassen.
Was meinst du denn zum Thema Wiederaufstieg? Kann das denn gelingen oder ist das sehr optimistisch oder wie schätzt du das ein?
Also in der ersten Saison, muss ich sagen, halte ich das für sehr, sehr unwahrscheinlich, einfach weil sie jetzt viele Leistungsträger verlieren werden. Sie müssen viele junge Spieler erstmal einbauen aus dem eigenen Nachwuchs, die bislang keine bis sehr, sehr wenig Chancen erhalten haben. Ich glaube nicht, dass das im ersten Jahr klappen kann. Im zweiten Jahr womöglich, ja, das liegt dann auch daran, welche Entscheidungen getroffen werden, inwiefern man es schafft, da auch so ein bisschen die Emotionen hochzuhalten in Köln und das alles weiter anzufeuern. Klar, das ist eine unglaublich beschissene Situation auf gut Deutsch, in die der 1. FC Kölner steckt. Abstieg plus Transfersperre. Schlimmer kann es sich eigentlich nicht treffen. Ja, da muss man jetzt erstmal durch und da wird es wohl ein bisschen Zähne zusammenbeißen brauchen.
Wir werden dich beim Zähne zusammenbeißen immer mal wieder natürlich einladen zu uns in den Daily und nach Updates zum 1. FC Köln fragen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Immer gerne. Wir sehen uns in der zweiten Liga.
Und wir machen jetzt erstmal weiter mit den News des Tages für euch.
Bochums Torhüter Manuel Riemann wird in der Relegation nicht für den VfL auflaufen. Das teilte der Verein am Montagnachmittag mit. Grund seien unüberbrückbare unterschiedliche Auffassungen zu inhaltlichen Themen. In den beiden Relegationsspielen gegen Jahn Regensburg wird höchstwahrscheinlich Andreas Lute im Tor stehen.
Borussia Mönchengladbach verstärkt sich mit Holstein-Kapitän Philipp Sander. Der Wechsel hatte sich über Wochen schon abgezeichnet, ehe es Philipp Sander nach dem erreichten Aufstieg mit Holstein Kiel sogar selbst vor TV-Kameras bestätigte. Heute nun ganz offiziell auch von Gladbach bestätigt. Sander erhält einen Vertrag bis 2028.
Wenn Borussia Dortmund am 1. Juni im Champions-League-Finale auf Real Madrid trifft, wird es besonderen Besuch in Wembley geben. Jürgen Klopp, der am Sonntag seinen Abschied als Liverpool-Trainer gefeiert hatte, wird auf der Tribüne sitzen, weil er eingeladen wurde. Das hatte er in einem Interview auf der Liverpooler Vereinswebsite erzählt. Von wem die Einladung kam, ließ der 56-Jährige, der in Mainz und Dortmund Trainer war, aber offen.
Ja, nicht nur unten im Keller ging es am letzten Spieltag noch um was, auch um die Europa-League-Plätze und die Conference League wurde noch hart gekämpft. Werder Bremen, Freiburg und Heidenheim waren noch in der Verlosung um die Europa-League bzw. eben die Conference League. Freiburg hatte als Achter eigentlich die besten Chancen, doch der SC verlor gegen Union und so konnten Bremen und Heidenheim mit einem Sieg noch vorbeiziehen, mit dem noch besseren Ende für die Heidenheimer. Am Ende entscheidet die Tordifferenz mit einem Tor, dass Heidenheim der Aufsteiger nächste Saison in Europa spielen darf. Vielleicht.
Genau, unter einer Voraussetzung nämlich. Leverkusen gewinnt im Pokalfinale gegen Kaiserslautern. Sonst wäre nämlich Kaiserslautern aus der zweiten Liga international dabei. Mein Herz, ich muss mal kurz gestehen, mein Herz ist in diesem Spiel so ein bisschen in zwei Lager aufgeteilt. Einfach, ich gönne es dem 70-jährigen Friedhelm Funkel, den Titel zu gewinnen. Aber ich gönne auch Leverkusen die Ungeschlagen-Serie und das Double, beziehungsweise am Mittwoch wissen wir mehr, auch das Triple vielleicht.
Vielleicht auch das Triple, genau. Ja, verrückt, dass wir am Ende der Saison wirklich darüber sprechen, ob nun ein Aufsteiger oder ein lange abstiegsbedrohter Zweitligist nächste Saison ja in Europa spielen, ne?
Völlig wild, völlig wild. Hätte ich nie gedacht im Vorfeld. Jetzt haben wir unseren Heidenheim-Reporter zu Gast. Christian Biechele ist zugeschaltet. Für Chris übrigens eine Premiere im Daily. Herzlich willkommen.
Guten Tag, hallo.
Sollte Heidenheim jetzt tatsächlich international spielen, was wird denn das dann für eine nächste Saison? Also weil diese Doppelbelastung, das kann ja oft auch eher Fluch als Segen sein, ne? Union diese Saison das beste Beispiel.
Das ist natürlich ein Thema, auf das man jetzt Heidenheim anspricht. Aber sie haben auch gleich gesagt, also sie nehmen die Herausforderung an. Und wer den Frank Schmidt, wer Heidenheim kennt, wenn die in die Europa League, wenn die jetzt die Quali-Spiele haben, die werden mit Sicherheit alles versuchen, um da reinzukommen. Und sehen es als Riesenauszeichnung. Und ich glaube, die Probleme, die dadurch entstehen können, die drücken sie im Augenblick auch so ein Stück weit noch weg. Wobei, ich sage, Union, das war ja das Paradebeispiel, wie man es nicht machen sollte. Also das habe ich mir schon vor Saisonbeginn, Union, kann ich mich erinnern, hat in Heidenheim gespielt, relativ am Anfang. Und das war auch ein sehr zusammenhangloser Auftritt von Union. Du hast gemerkt, da steht keine Mannschaft auf dem Platz. Und dann zum Beispiel alles auseinanderzureißen und 5, 6 Spieler oder 7 wild einzukaufen und diese Struktur der Mannschaft so zu verändern, die auch ja, Union ist ja auch über einen Teamgeist, haben die das erreicht. Und das ist in Heidenheim ja auch der Trumpf. Die werden, und ich glaube, das haben sie ja nach dem Aufstieg auch bewiesen, weil alle gesagt haben, oh, jetzt müsst ihr aber tätig werden, ihr müsst Spieler einkaufen, die so und so viel Bundesligaspiele haben und so weiter. Und sie haben gleich gesagt, nee, wir bleiben uns treu. Das Vertrauen gilt erstmal dem Kader, der das geschafft hat. Und damit sind sie ja sehr gut gefahren. Also die werden mit Sicherheit diesen Fehler, den Union gemacht hat, werden sie nicht machen. Andererseits, wenn sie es wirklich dann schaffen, diese Dauer, diese Doppelbelastung, wie sie die dann wegstecken, ist natürlich schon spannend und wird sicherlich problematisch werden.
Ist dieses Stadion überhaupt dafür ausgelegt für europäischen Wettbewerb oder müssen sie in ein anderes Stadion ausweichen?
Also ich glaube, soweit sind sie, also sie gehen davon aus, dass sie mit Sondergenehmigung in dem Stadion spielen dürfen.
Ja, dann danken wir dir erstmal für deine Einschätzung vom Samstag, von der Euphorie, dass du die uns ein bisschen auch hier im Podcast nochmal geschildert hast. Und wir danken euch, dass ihr zugehört habt. Genießt noch den Feiertag und wir verabschieden uns und bis morgen. Tschüss.
Ciao, lasst euch gut gehen.
Redaktionsschluss für diese Folge Kicker Daily war heute 14 Uhr.
Und wenn euch Kicker Daily gefällt, freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung auf eurer liebsten Podcast-Plattform und über eine weitere Empfehlung.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Ui, 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 ui. Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Wow. Ganz allein verlorene Goldschätze finden und an den größten Dreck schrauben, die Welt je gesehen hat, dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.